Ja, das ist auch mein Wunsch, das, was wir jetzt gesungen haben, dass ich klein werde und Gott groß wird. Und das ist keine fromme Floskel, denn wenn ich heute etwas sagen würde, was mir so einfällt, dann würdet ihr alle wahrscheinlich bald gehen, weil es wäre nicht interessant. Ich habe auch nichts Besonderes zu erzählen, aber Gott hat eine Geschichte geschrieben und das ist der Grund, warum wir jeden Sonntag aus Gottes Wort hören wollen. Vor fast 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Doch wie war das eigentlich? Vor kurzem las ich die Biografie eines Russen, wo das Ende wie folgt beschrieben wurde. Er erinnert sich gut an jenen Tag, als morgens im Krankenzimmer laute und fröhliche Stimmen jauchzten. Alle Kranken, die irgendwie laufen konnten, gingen nach draußen. So schleppte sich auch Nikolai auf die Straße. Dort waren Massen von Menschen, sie lachten, umarmten und küssten sich gegenseitig. Die Luft erfüllte ein ohrenbetäubendes Sirenengeheule der Autos und Züge, während Trommeln und Trompeten alles mit feierlichen Märschen übertönten. Aus dem Megafon erklang ständig die Stimme des Radiosprechers Levitan: Der Krieg ist zu Ende und wir sind Sieger. Eine solche allseitige laute Freude hatte Nikolai noch nie erlebt. Fremde Menschen umarmten sich, tauschten Geschenke aus und warfen Blumen in die Menschenmenge. Die auf den Mauern des Krankenhauses sitzenden Patienten bekamen auch Blumen. Auf Bollerwagen wurden gratis süße Getränke, Fruchtsäfte und Päckchen mit gebratenem Mais verteilt. Kinder hatten schulfrei, Erwachsene mussten nicht arbeiten. Den ganzen Tag verbrachten die Menschen auf der Straße und sangen. Der Krieg war endlich vorbei. Und vorhin haben wir es auch in der Bibellese gehört, dass auch das Volk Israel sich so gefreut hat, als sie den Tempel wieder aufgebaut haben. Es war allseitige Freude dort. Manche, sie haben den alten Tempel gesehen, waren dann 70 Jahre in der Gefangenschaft, kommen zurück, sehen, wie der aufgebaut wird und sie weinen einfach. Kann sich das jemand von uns vorstellen, 70 Jahre es nicht gesehen zu haben? Und dann sieht man wieder den Tempel in Jerusalem. 70 Jahre waren sie in Gefangenschaft. Und wir lesen da, das ist einfach Freude, es wurde gelacht, es wurde geweint. Es war einfach ein Lärm und es war viel Freude da. Mein Predigtthema lautet die Rückkehr zum Wort Gottes. Und ich habe meine Predigt in drei Teile gegliedert. Der erste lautet: Gott führte in die Gefangenschaft. Der zweite lautet: Gott führte aus der Gefangenschaft. Und der dritte Punkt: Gott segnet Gehorsam. Der erste Punkt: Gott führte in die Gefangenschaft. Führte Gott wirklich in die Gefangenschaft oder war nicht vielmehr das Volk Israel es selbst? Ja, das Volk verschuldete es. Aufgrund ihrer Sünde sind sie in Gefangenschaft gekommen. Aber wir lesen auch klar aus der Schrift heraus, dass Gott sie in die Gefangenschaft geführt hat. Er hat sein Volk gezüchtigt. Und wir finden dafür auch einen Grund, wenn wir 5. Mose aufschlagen. Ich werde heute einige Bibelstellen vorlesen. 5. Mose, Kapitel 28. Da hat nämlich Gott einen Bund mit Israel geschlossen. Und das war ein Bund, der war an Bedingungen geknüpft. Ja, das kennen viele der Kinder. Sie wollen vielleicht was machen, wollen vielleicht rausgehen. Und sagen: Mama, darf ich raus? Sie sagt: Wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, dann darfst du gehen. Okay? Wenn du das gemacht hast, dann darfst du gehen. Und ähnlich war es auch hier. Es ist nicht zu verwechseln mit dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Das war ein einseitiger Bund. Gott hat zu Abraham gesagt: Ich werde, aus dir wird Nachkommenschaft kommen und ihr eine große Nachkommenschaft, ihr werdet ein Land bekommen, ihr werdet ein Segen sein. Gott hat das zu Abraham gesagt, ohne dass er gesagt hat, wenn du das oder jenes tust. Ja? Aber hier war es etwas anderes. Gott hat gesagt, und da lese ich zwei Verse, das ist der Bund, der oft bekannt ist unter Fluch oder Segen, den sie wählen konnten. 5. Mose 28 in Vers 1 lesen wir: Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Wenn du dem Herrn gehorchst, werde ich dich segnen. Und dann sehen wir das Gegenteil in Vers 41, Vers 41 im Kapitel 28, und da heißt es: Söhne und Töchter, wirst du Zeugen, aber sie werden dir nicht gehören, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Und das ist die Folge, wenn sie Gott nicht gehorsam sein werden. Und das ist wahnsinnig, das wissen wir. Und das ist das ganze 28. Kapitel. Gott hat sie gezüchtigt. Das sehen wir aus der Schrift. Wir wissen es, weil Gott gesagt hat, ich werde euch züchtigen, ich werde euch korrigieren, ich möchte euch zurechtbringen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es auch in meiner letzten Predigt erwähnt habe, aber mir scheint es so wichtig zu verstehen, auch in unserem Leben passieren viele tragische Dinge. Und manchmal können wir sie nicht einordnen. Wir wissen nicht, ist es Gottes Züchtigung, ist es eine Strafe, wie soll ich es einordnen? Und es gibt meiner Meinung nach auf jeden Fall drei Schriftgründe, könnten auch mehr sein. Der erste Grund ist, dass die Schwierigkeit, die wir begegnen zur Verherrlichung Gottes ist, das sehen wir in Johannes Kapitel 9, da ist jemand blind geboren und natürlich stellen gleich die Pharisäer sich auch die Frage, wer hat denn hier gesündigt, er oder seine Eltern, obwohl er blind geboren war, das heißt, sie glaubten, er konnte im Mutterleib schon sündigen. So, zur Verherrlichung Gottes sagt dann Jesus, damit er seine Macht ihm zeigen konnte. Ein anderer Grund für Schwierigkeiten sind Prüfungen, das sehen wir bei Hiob. Hiob hat das nicht erlebt, weil er so schlecht war, sondern weil er so gerecht war. Und ein dritter Grund ist auch, dass Gott sein Volk züchtigt, aber auch uns, das sehen wir in Hebräer 12. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein bei dem Versuch, es zu deuten, denn oft wissen wir nicht, warum Schwierigkeiten in unserem Leben sind. Warum jemand Krebs bekommt, warum jemand ein Kind verliert, warum jemand früh stirbt. Es kann alles Mögliche sein, warum jemand seine Arbeit verliert oder sonst etwas. Und wir müssen da sehr vorsichtig sein, das zu beurteilen, denn wir wissen es oft einfach nicht. Und wir sehen auch aus dem Bericht von Hiob, dass Gott es Hiob scheinbar nicht gesagt hat, warum das alles ihm passiert ist. Hiob hat auch dann angefangen, Gott anzuklagen und Gott zeigt ihm seine Herrlichkeit und Hiob beugt sich, weil er Gottes Macht sieht. Und wir sehen nicht, dass Gott ihm erklärt hat, was da eigentlich passiert ist. So müssen auch wir vorsichtig sein, es bei uns selber zu beurteilen oder bei anderen. Was wir wissen, ist, dass wir Schwierigkeiten durchmachen und dass wir etwas daraus lernen sollen. Warum es immer passiert, darüber können wir spekulieren in unserem Leben, auch bei anderen, aber das können wir oft nicht sicher wissen. Nun, warum züchtigte Gott das Volk Israel? Hatte er Gefallen daran? Da kriegt man manchmal so einen Eindruck, nicht wahr? Nein, es ist sein Liebesbeweis und es ist wichtig, dass wir das verstehen. In Hebräer 12 möchte ich ein paar Verse lesen, die auch für uns sehr, sehr hilfreich sind und woran wir uns immer wieder erinnern müssen, dass wir auch kein falsches Bild von Gott bekommen. Hebräer 12, die Verse 6 bis 12. Da heißt es, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Wir sehen hier klar, dass die Züchtigung Gottes, schwierige Zeiten in unserem Leben, sie sind kein Beweis mangelnder Liebe, sondern ein Zeichen und Erweis echter Liebe. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Jeder Vater, jede Mutter kümmert sich um seine Kinder. Er möchte, dass sie Dinge lernen. Er überlässt sie nicht sich selbst. Wir wissen, was passieren würde, wenn jemand sein Kind überlassen würde, mach, was du willst, du kannst zu Hause machen, was du willst, lern für die Schule, ob du möchtest oder nicht, ess, was du willst, alles egal. Wir wüssten, was passieren würde, sie würden keine guten Entscheidungen treffen. So, Gott züchtigt aus Liebe, das ist wichtig. Und so ist auch ein echter Freund, in Sprüche 27,6 lesen wir, Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Suche nicht bloß die Gemeinschaft von Menschen, die dir immer sagen, was du hören willst. Sonst gleichst du jenen, die Paulus in 1. Timotheus 4,3 erwähnt, die bloß die Prediger anhören, die das sagen, was sie hören wollen. Aber wir sind noch immer beim Thema von Gotteszüchtigung und es ist wichtig, dass wir sehen, Gott tat es aus Liebe. Und das Ziel davon ist immer Umkehr. Das Ziel davon ist nicht bloß, es getan zu haben, sondern oder sie bestraft zu haben, sondern das Ziel davon ist immer Umkehr, immer Lebensveränderung. Kürzlich bin ich morgens aufgestanden, wollte meine Bibel lesen, habe mir einen Tee gemacht und nahm einen Schluck, auf einmal hatte ich extrem starke Zahnschmerzen. Und ich konnte meine Bibel nicht weiter lesen, es war unerträglich, ich musste kaltes Wasser in den Mund nehmen, damit es sich beruhigt. Und ich bin so schnell ich konnte zum Zahnarzt und er hat mich behandelt, musste eine Wurzelbehandlung machen und es hat auch wehgetan, aber es war kein Vergleich zu den Schmerzen, die ich hatte vorher. Aber stellt euch mal vor, er fängt an, diese Wurzelbehandlung zu machen und es tut mir weh und ich springe auf, ich bin empört, ich sage, was ist mit Ihnen los, was machen Sie, ich habe Schmerzen, warum tun Sie mir noch Schmerzen an und ich gehe raus. Jeder von euch wird sagen, Kevin, das ist nicht, du denke nach, halte jetzt ein bisschen aus, halte ein bisschen aus und später wird es besser werden. Später hast du keine Schmerzen, ja, und so war es tatsächlich. Und so ist es auch oft bei Schwierigkeiten oder Züchtigung Gottes in unserem Leben. Sie reinigt uns, sie ändert uns und wie ein Töpfer den Ton nimmt und formt, so macht es auch Gott in unserem Leben. Und wir müssen lernen, stillzuhalten und niemand sagt, dass es schön ist. Das sagt selbst die Bibel nicht, wir haben es gerade gelesen. Es ist schmerzhaft, es ist keine Freude, sondern Traurigkeit. Aber nachher gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und das sieht man bei Menschen, die durch schwere Zeiten gegangen sind, aber nicht nur die dadurch gegangen sind, sondern die sich auch formen lassen haben. Man kann auch widerstreben. Man kann auch schwere Zeiten erleben und einfach widerspenstig sein und sich nicht Gott unterordnen und es annehmen. Aber wir sehen oft die Folgen von jemandem, der durch eine schwere Zeit gegangen ist. Nämlich, dass er einen Frieden hat und dass etwas anders ist bei ihm. So sollen wir Gott danken für Schwierigkeiten, denn Gott ist weiser als wir. Das müssen wir uns erinnern. Gott ist weiser als wir. Also Gott führt in diese Gefangenschaft, nicht weil er Gefallen daran hatte, sondern weil es nötig war. Sie haben seinen Bund gebrochen. Und übrigens ist es auch bei jemandem, der den Herrn nicht kennt, auch er lebt in Gefangenschaft. Jeder Mensch, der den Herrn Jesus nicht kennt, erlebt in Gefangenschaft. 2. Korinther Kapitel 4, in Versen 3 und 4 lesen wir, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Weltzeit den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Jeder Mensch, der den Herrn Jesus nicht hat, der den Herrn Jesus nicht kennt, dem sind seine Augen vom Satan selbst verblendet. Nun, was ist hier die Lösung? Dazu kommen wir im nächsten Punkt. Und der nächste Punkt lautet, Gott führte auch aus der Gefangenschaft. Gott hat in die Gefangenschaft geführt aufgrund von Sünde, aber Gott führte auch aus der Gefangenschaft. Gott gebrauchte fremde Völker, um sein Volk zurechtzubringen. Und letzte Woche haben wir aus dem Buch Esther gehört und wie Gott da gewirkt hat. Und es ist wunderbar. Ich denke, jeder kennt es, wenn wir Esther lesen. Ich freue mich immer drauf. Man hört es jedes Mal, man freut sich immer wieder, obwohl man die Geschichte eigentlich kennt. Aber man sieht da einfach so klar die Handschrift Gottes, dass Gott geführt hat. Aber auch denen, die nach Jerusalem gegangen sind, auch sie hat Gott in wunderbarer Weise geführt. Und es war nicht ihr eigener Verdienst. Wir haben es vorhin schon in der Bibellese gehört. Wir gehen nochmal zu Esra. Esra, genau, Samuel, Könige. Und dann kommt Esra, Nehemia, Esther. Esra Kapitel 1, die Verse haben wir gelesen. Ich möchte trotzdem die ersten 4 Verse nochmal lesen. Esra Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt wurde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist, und jeden, der übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Wer hat das Herz vom Kyros erweckt? War er es selber? Waren es die Menschen? Wir sehen, es war Gott. Wer hat das Volk aus der Gefangenschaft geführt? Es war Gott. Wer hat sie vorher, das Volk Israel, aus Ägypten geführt, aus der Sklaverei? War es das Volk? Nein, auch da war es Gott. Und interessant ist auch so, wie als sie aus Ägypten ausgezogen sind, die Menschen haben ihnen noch Güter mitgegeben. Hier war dasselbe, auch sie haben wieder Güter bekommen für die Reise. Gott hat für sie gesorgt und Gott hat sie herausgeführt. Es war nicht ihre eigene Weisheit, nicht ihre Macht, nicht ihre Klugheit, nicht ihr Entschluss, sondern es war Gott. Und wenn wir nochmal ins Buch von Josua schauen, Kapitel 23 und 24, da bin ich vor kurzem drüber gestolpert, Kapitel 23 und 24, und da sehen wir die letzte Botschaft von Josua, und ich werde abschnittsweise daraus vorlesen, eher Bruchteile, um zu zeigen, wer hat eigentlich das Volk Israel auch da geführt, dass sie das Land einnehmen konnten, dass sie das vieles erobert haben für die ganzen Siege. Und ich werde durchspringen, ich werde nur sagen, welchen Vers ich lese. Kapitel 23, Vers 1, in der Mitte heißt es: Nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte. Vers 3, was der Herr, euer Gott, all diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft. Vers 5, und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch vertreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. Vers 9. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben. Ende von Vers 10. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. Ende von Vers 13. Dass der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Ende von Vers 15, dass der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Und dasselbe lesen wir auch am Ende von Vers 16. Kapitel 24 geht es weiter. Vers 3, und ich nahm euren Vater Abraham. Und später im Vers heißt es, und ich mehrte seine Nachkommen. Vers 4, und dem Isaak gab ich Jakob und Esau. Vers 5, und ich sandte Mose. Ende von Vers 5, ich führte euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten. Dann sehen wir im Vers 7, Gott setzte Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen. Am Ende von Vers 7, was ich an Ägypten getan habe. Vers 8, und ich brachte euch in das Land der Amoriter. Und später im Vers, und ich gab sie in eure Hand und rottete sie vor euch aus. Dann lesen wir auch im Vers 10 am Ende, und ich rettete euch aus seiner Hand. Ende von Vers 11, und ich gab sie in eure Hand. Und ich schickte Entsetzen. Der letzte Vers 13. Und ich gab euch ein Land. Ich. Das ist nicht egoistisch, sondern Gott zeigt einfach, wer es getan hat. Und wir müssen uns auch daran erinnern, wer die Kontrolle hat, wer das alles getan hat. Gott hat es getan. Gott hat es getan. Sind wir überzeugt, dass auch Gott heute dasselbe ist und dass Gott heute auch hält und lenkt und regiert? Und es bewahrt uns vor Stolz und vor Sorge. Es bewahrt uns vor Stolz, weil Gott führt und lenkt und es nicht unsere Kraft ist, wenn auch wir als Gemeinde irgendwas erleben, wo wir Segen erleben. Wir können sagen, es war der Herr. Es bewahrt uns auch vor Sorge, weil Gott sich um uns kümmert. Er kann zu jeder Zeit die Situation ändern, auch wenn er es manchmal nicht tut, aber wir müssen davon überzeugt sein. Und es ist nicht bloß gut zu wissen, es ist lebensverändernd, wenn wir diese Wahrheit verinnerlichen. Wenn wir einfach wissen, Gott hat jetzt die Kontrolle. Es ist nicht etwas, was über ihm steht. Und wir kehren wieder zum Buch Esra zurück und da möchte ich noch ein paar Verse lesen, die das nochmal unterstreichen. Esra Kapitel 9, die Verse 7 bis 9. Da heißt es, von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis zum heutigen Tag. Und um unserer Sünde willen sind wir, unsere Könige, unsere Priester, der Gewalt der Könige der Länder preisgegeben worden, dem Schwert, der Gefangenschaft und der Plünderung und der Beschämung des Angesichts, so wie es heute ist. Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden. Er hat uns Gerettete übrig gelassen und uns einen Zeltpflock gegeben an seiner heiligen Stätte. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht und uns ein wenig Belebung geschenkt in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir. Aber in unserer Knechtschaft hat unser Gott uns nicht verlassen, sondern er hat es gefügt, dass wir Gnade gefunden haben vor den Königen von Persien. Er hat uns Belebung geschenkt, das Haus unseres Gottes aufzurichten und seine Trümmerstätte wiederherzustellen. Er hat uns eine Schutzwehr in Juda und Jerusalem gegeben. Ja, der Herr weiß. Der Herr hat aus der Gefangenschaft geführt und hat sie auch weiterhin gesegnet. Für uns als Gläubige wissen wir, dass auch Gott uns aus der Hand Satans gerissen hat und wir sind geborgen in des Vaters Hand. Aber dennoch erleben wir oft, dass wir noch in Verstrickungen der Sünde gefangen sind, schlechte Gewohnheiten. Wir sind nicht befreit von Sünde. Ja, vor der Strafe sind wir bewahrt, das hat Jesus getragen, aber doch leiden wir oft unter Sünde in unserem Leben. Und hier ist etwas, was wir verstehen müssen. Gott hat das Herz des Kyros erweckt, er ließ das Volk gehen, aber das Volk musste losgehen. Gott hat alles bereitet, aber das Volk könnte auch da bleiben. Das Volk hatte die Möglichkeit, aber sie mussten losgehen. Jemand könnte sagen, ach, die Reise wird anstrengend oder ich habe erst angefangen, ein Haus zu bauen. Ach, mein Geschäft läuft gerade so gut oder ich habe kleine Kinder, die Reise wird viel zu beschwerlich. Das könnten einige Einwände gewesen sein. Aber wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann gibt er uns auch die notwendige Kraft, um die Aufgabe auszuführen. Das heißt nicht, dass es leicht wird, egal was der Herr von uns fordert. Aber was ich hier betonen möchte, der Herr hat alles bereitet, aber sie mussten losgehen. Sie könnten auch einfach bleiben und es nicht tun. Und vielleicht kämpfst du mit einer Sünde und erliegst ihr ständig. Tu einen ersten Schritt. Gott wird es nicht für dich tun. Das wird Gott nicht tun. Er wird dir die Kraft geben. Und aus eigener Kraft kannst du es nicht. Aber er wird es nicht für dich tun. Und du kannst weiter auf dich schauen und verzweifeln. Oder aber du hörst auf Gottes Wort und folgst ihm. Und du packst es an. Packe es an. Jeder weiß, womit er kämpft. Und mir ging es in der Vorbereitung auch so, dass ich einen Bereich hatte, wo ich sage, Kevin, wenn du es predigst, tu es auch selber, okay? Pack es an, tu etwas. Wenn du nicht weißt, was, sprich mit jemandem, aber tu etwas. Es wäre eine falsche Ruhe, wenn wir sagen, ach, Gott tut ja alles. Er hat das Herz des Kyros erweckt, er hat die Möglichkeit gegeben, aber das Volk musste losgehen. Und vielleicht ist in deinem Leben viel aufzuarbeiten. Aber die Frau, die Corrie ten Boom, die selber lange Zeit im KZ war, sie sagte, jede lange Reise begann mit einem ersten Schritt. Jede lange Reise begann mit einem ersten Schritt. Und das ist für uns auch, soll eine Ermutigung sein. Alle, die zurück nach Jerusalem gegangen sind, sie hatten einen ersten Schritt getan. Und nach dem ersten Schritt hatten sie noch sehr viele Schritte vor sich. Aber tu etwas. Jesus, er sagt es auch ganz klar in Matthäus 5, 29 und 30, wenn ein Auge dich zur Sünde verführt, reiß es aus. Ja, wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, hau sie ab. Wir wissen, was Jesus hier sagt und ich denke, wir verstehen auch, was er meint. Sonst wären wir alle verstümmelt hier. Wir wissen, was er hier meint, aber was ich hier aufzeigen möchte, es sind Aufforderungen, nicht bloß Optionen für uns Christen. Es sind Aufforderungen, tu etwas. Ruh dich nicht einfach nur aus, weil Gott alles in der Hand hat und souverän ist. Jesus hat auch gesagt, glückselig, wer diese Worte hört und tut. Der ist ein weiser Baumeister, der es nicht nur weiß, sondern es auch tut. Und wenn du Gottes Wort kennst und hörst, es aber nicht tust, dann bist du auf dem besten Weg, in die Geschichte der Pharisäer einzugehen, wo wir oft uns dazu zählen müssen. Aber es ist so wichtig, dass wir das Wort kennen, aber es auch tun. Dass wir zum Herrn flehen, dass er uns hilft, es umzusetzen. Du sündigst, ich sündige auch. Bekenne es dem Herrn und gehe weiter. Schau nicht zurück, sondern auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Für diejenigen, die den Herrn nicht kennen, ich habe vorhin schon gesagt, das Wort sagt es, der Satan hat die Augen der Ungläubigen verblendet. 2. Korinther 4, die Verse 3 und 4. Sie können die Herrlichkeit von Jesus nicht sehen. Und hier kommst du auch nicht aus eigener Kraft heraus. Dieses Problem kann kein Mensch selbst lösen. Aber genau deshalb sandte Gott seinen Sohn. Er lebte sündlos, vergoss sein Blut für Sünder, wurde auferweckt am dritten Tag und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und jeder, der an ihn glaubt, er hat ewiges Leben. Er hat ewiges Leben. Es existiert, wenn du den Herrn Jesus nicht kennst, es existiert nichts in dir, was dich gerecht machen kann. Es gibt nichts in dir, was dich gerecht machen kann. Die Summe, die zu bezahlen ist, sie ist viel zu groß. Es gibt auch keine Wiedergutmachung. Es gibt es nicht. Sondern es muss etwas Neues passieren. Du musst eine neue Kreatur werden. Und die Hilfe ist außerhalb von uns zu finden. Sie ist in Jesus, nicht in uns selbst. Es ist Jesus, er hat alles getan. Er hat alles getan. Glaube an ihn, er hat bezahlt. Komme so, wie du bist, zu ihm. Du musst nicht erst ein guter Mensch werden, weil das schaffst du eh nicht. Komme so, wie du bist, zu ihm mit deiner Sünde. Er vergibt dir gern und wird dich nicht so lassen, wie du bist. Er wird dich nicht so lassen, wie du bist. Es ist nicht möglich, sondern es verändert uns. Es verändert uns. Und der dritte Punkt lautet, Gott segnet Gehorsam. Gott hat sie in die Gefangenschaft geführt, er hat sie auch herausgeführt. Der dritte Punkt lautet, Gott segnet Gehorsam. Wir wissen, es steht und fällt alles mit dem Wort Gottes. Solange das Volk Israel sich an das Wort hielt, segnete Gott sie mit Ruhe und Frieden. Ihnen ging es gut. Nun, das ist nicht ganz auf uns übertragbar, denn für uns ist Gehorsam nicht gleich Wohlstand. Aber wir müssen daran denken, Gott hat einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen, 5. Mose Kapitel 28. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr mir ernstlich nachfolgt, wenn ihr tut, was ich euch sage, ihr werdet Ruhe haben. Wenn nicht, werdet ihr diese Konsequenzen verspüren. Diesen Bund hat Gott mit uns nicht geschlossen. Und wir sehen es auch in der Kirchengeschichte, wie viel die Christen leiden mussten. So, wir können das nicht direkt auf uns übertragen, aber was wir sagen können, ist, dass Gott uns segnet, wenn wir gemäß seinem Wort leben. Was änderte sich nach der Gefangenschaft? Weil ich am Anfang auch sagte, und das ist das, was das Wort Gottes sagt, Züchtigung oder Korrektur hat immer das Ziel von Umkehr. Das ist immer das Ziel. Ja? Wenn jemand in der Schule von den Kindern vielleicht nachsitzen muss, dann sollte das Ziel vom Lehrer sein, okay, ich möchte, dass er das macht, damit er in Zukunft sich besser benimmt. Das ist das Ziel von solchen Sachen. Was änderte sich nach der Gefangenschaft? Sie nahmen Gottes Wort ernst. In Nehemia, wenn du Esther noch offen hast, gleich das nächste Buch, Nehemia 8, die Verse 5 bis 8, lesen wir, wie teuer ihnen Gottes Wort war, wie sie darauf geachtet haben. Nehemia Kapitel 8, die Verse 5 bis 8. Da heißt es, und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschua und Bani und Sherebja, Jamin, Akub, Shebetaja, Hodia, Maseja, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaja, die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Das war eine Veränderung. Sie hörten auf das Wort Gottes. Und später lesen wir auch dann im Vers 17, sie hielten auch das Laubhüttenfest auf eine Weise, wie sie seit der Zeit Josuas nicht gehalten haben. Und wir sehen auch im Vers 17 am Ende, und es war eine sehr große Freude. Und das passiert, wenn man zum Wort Gottes zurückkehrt. Die Züchtigung Gottes führte sie zu echter Freude. Und dasselbe gilt auch in unserem Leben. Du kannst dich mit der Welt anfreunden, du kannst die Dinge genießen, aber du wirst sehen, wie bitter es im Nachhinein für dich ausgehen wird. Es ist keine echte Freude, es sind kurze Freuden. Genauso wie Moses auch verleugnete, in Ägypten zu bleiben. Er ging lieber hinaus mit dem Volk und leidete lieber mit ihnen, als dass es ihm gut gehen würde in Ägypten. Er sah einfach, dass es viel herrlicher wäre, mit dem Herrn zu sein, als den ganzen Luxus zu genießen. Und das ist auch das Ziel Gottes von Züchtigung. Nicht uns Freude zu nehmen, sondern uns echte Freude zu geben. Eine Freude, die auf der Erde nicht zu finden ist, sondern eine Freude, die göttlich ist. Die auch nicht von unseren Umständen abhängig ist, wo, sobald sich vielleicht unsere finanzielle Lage verändert oder die Gesundheit, dass alles in unserem Leben zusammenbricht. Denn wir haben etwas Größeres, woran wir uns freuen können. Auch Esra persönlich ist uns ein Vorbild. Ist einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel. Wenn wir zurück im Buch gehen, Esra Kapitel 7, Vers 10. Das sollte auch, denke ich, das Motto eines jeden Predigers sein. Jeder, der das Wort weitergibt, besondererweise vielleicht für einen Prediger, aber auch für jeden Einzelnen, weil da heißt es, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Er hat sein Herz darauf gerichtet, das Wort zu erforschen, zu tun und zu lehren. Das war sein Lebensziel. Das wollte er in seinem Leben erreichen. Worauf hast du dein Herz gerichtet? Auf ein bequemes Leben, auf finanziellen Wohlstand, auf Gesundheit, vielleicht auf Ansehen bei Menschen, auf die nächste Gehaltsstufe, auf ein cooleres Auto, auf den luxuriösen Urlaub? Achte auf das, worauf Esra sein Herz richtete und tue es ihm gleich. Ich habe darüber nachgedacht, es gab niemals eine Erweckung, eine Reformation oder eine Hinwendung zu Gott ohne eine Rückkehr zum Wort Gottes. Das gab es nie. Es gab nie eine wirkliche Reformation oder eine Veränderung, wenn Menschen nicht zum Wort Gottes zurückgekommen sind. Dort, wo Lebensveränderung ist, ist immer das Wort Gottes. Das können wir nicht wegtun. Nimm dir die Zeit im Wort. Schaffe dir einen Zeitpunkt, wo du das Wort liest und studierst. Denn der Satan wird alles daran setzen, dass du es nicht tust. Sogar Dienste für den Herrn. Denn jemand, der nicht im Wort bleibt, aber Dienste tut, den kann der Teufel wunderbar für seine Zwecke gebrauchen. Und das ist so wichtig. Du kannst sehr, sehr beschäftigt sein in deinem Leben für den Herrn. Und der Herr hat keinen Gefallen daran, weil wir werden den Herrn nicht ehren können, wenn wir nicht in seinem Wort sind, wenn wir uns nicht mit Gottes Wort nähren. Weil es geschieht sehr schnell und wir werden das Wichtigste aus den Augen verlieren. Tosa sagt auch in seinem Andachtsbuch, Gott will Anbeter, dann erst Arbeiter. Gott will zuerst Anbeter, dann erst Arbeiter. Es geht nicht bloß darum, irgendetwas für den Herrn zu tun, sondern Gott will Anbeter, dann erst Arbeiter. Gott segnet Gehorsam. Und mir kam sofort der Satz in den Kopf, der Gehorsam des einen, weil wenn wir über unseren Gehorsam nachdenken, jeder hat diese Woche von uns gesündigt, der eine offenkundiger als der andere. Wir sind alle Sünder und es gab nur einen, der nie gesündigt hat und der immer gehorsam war. Und das lesen wir in Römer Kapitel 5, auch die letzte Stelle, die ich noch vorlesen möchte. Römer Kapitel 5, der Vers 19. Römer Kapitel 5, Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sünder versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Durch seinen Gehorsam. Jesus hat nie gesündigt, nie ein falscher Gedanke, nie eine falsche Emotion, niemals falsch zornig. Niemals. Und das unterscheidet ihn so von uns, die wir in unser Herzen schauen, die wir uns vielleicht an Situationen in dieser Woche erinnern und sagen, ich bin so ein großer Sünder. Aber der Herr Jesus, er war immer gehorsam. Und sein Gehorsam, er war so vollkommen, bis zum Tod am Kreuz, lesen wir in Philipper 2,18. Und so konnte er als sündloses Lamm alle unsere Sünden tragen, auch im Alten Testament. Es musste ein makelloses Lamm sein, was gebracht wurde. Und ich denke, wir werden es nächste Woche auch Sonntag hören. Auch dann in Malachi hören wir, dass später, nach diesen Ereignissen, sind sie wieder lau geworden. Sie haben den Herrn nicht mehr von Herzen geliebt. Sie haben die Zweitware gebracht von Lämmern. Aber Jesus, er war das perfekte Lamm, immer gehorsam, im Gegenteil zu uns. Aber wenn du an den Herrn Jesus glaubst, wenn Gott dich durch Jesus Christus ansieht, warst du immer gehorsam. Immer gehorsam. Wenn du einmal vor Gott stehst, warst du immer gehorsam, weil Jesus vor dir steht, weil Jesus bezahlt hat. Und wenn Gott der Vater dich durch Christus anschaut, bist du perfekt. Wir sündigen hier, das ist ganz klar. Aber unsere Stellung in Jesus ist perfekt. Vollkommen sündlos. Und deshalb wollen wir auch ihm gehorsam sein, denn er war für uns gehorsam. Und das bedeutet ewiges Leben, ewige Freude, ewig mit Christus. Ich bete noch. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Geschichte, die du mit Israel geschrieben hast. Wir sehen da deine Macht, deine Herrlichkeit, wir sehen, wie du in die Gefangenschaft geführt hast, auch herausgeführt hast. Und wir werden so klein, wenn wir das lesen und wir merken auch, wie schwach wir sind. Wir sind nicht besser als das Volk Israel, wir sind ebenso sündig, wir sind oft ebenso widerspenstig und lernen oft genauso langsam, wie sie es getan haben. Aber wir danken dir, dass du, Vater, deinen Sohn Jesus gesandt hast, in deiner Gnade, dass wir ewiges Leben haben, dass wir in Jesus Christus sündlos sind, dass wir ewige Herrlichkeit haben. Und ich bitte auch für jeden, der sich noch sträubt, an den Herrn Jesus zu glauben, dies zu erkennen. Ich bitte dich, dass du die Augen öffnest, wo der Satan einfach die Augen verblendet hat, dass sie diese Herrlichkeit des Evangeliums sehen. Und ich bitte auch für uns alle, dass wir das wieder mehr verstehen, erkennen, dass wir darüber nicht kalt werden, sondern uns daran erinnern, was du für uns getan hast in Jesus Christus. Wir loben dich und danken dir für deine Gnade. Amen.